Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute wird der Schrecken besonders groß geschrieben.
Denn das Hörspiel trägt den Horror schon im Namen. Horror über Little Rock.
Und es ist natürlich schrecklich scheiße. Here we go!
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Unser heutiges Hörspielverbrechen stammt aus dem Jahr 2007. Und ich muss sagen, wenn man es so hört und sieht, wer alles an der Produktion beteiligt war, kann man schon ein Gefühl der Nostalgie empfinden.
Du meinst die Art von Nostalgie, die man auch empfindet, wenn man daran denkt, dass es mal sowas wie feste Ladenschlusszeiten oder Videotext für alle gab?
Richtig. War da, war aber scheiße. Und genau so verhält es sich auch mit den Hörspielen des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre. Ich sage nur Hörfabrik, Monaden Records, Hysterio. Oder eben auch Farelia, mit einem Fragezeichen am Ende. Laut Label-Aussage ein Wortspiel, denn Farelia waren die Bestandteile der aufgeworfenen und selbstgefälligen Frage Fantasie oder Realität?
Ah, natürlich. Dann stand das Far also für Fantasie und das Relia für Realität?
Ja, irgendwas passt da nicht. Aber so lässt sich eigentlich auch das gesamte Schaffen dieses semi-professionellen Labels zusammenfassen. Und wenn ich sage semi-professionell, dann meine ich eigentlich gar nicht professionell.
Farelia Records wurde von Paul Simon Ramm und seiner Frau Jessica betrieben. Es gab einen wiederkehrenden Sprecherkreis, der wie die Rams wohl im Wesentlichen aus der lokalen Rollenspielerszene kam. Später wollte man dann etwas höher hinaus und hat auch Profisprecher verpflichtet.
Jedenfalls im weitesten Sinne. Denn während der amerikanische Sänger Paul Simon einen berühmten Trip nach Graceland unternommen und daraus einen Welthit gebastelt hat, hat es sein quasi Namensvetter Paul Simon Ramm leider nur zu den Graceland Studios nach Hamburg geschafft und dort Konrad Halver aufgenommen.
Farelia Records hat im Laufe der Zeit diverse äußerst gumpige Serien produziert, wie Farelia, Now oder Flüche, Geister und Dämonen. Alle für sich genommen ziemliche Trashgranaten.
Oh ja, und doch vielleicht nicht ganz so unerträglich wie das Einzelhörspiel Horror über Little Rock. Untertitel Generation Z. Wobei das Z vermutlich für Zumutung steht.
Ja, und das ist noch das Harmloseste, was sich zu diesem Hörspiel sagen lässt. Los geht es mit dem einzigen Profi, Bert Stevens als Erzähler.
Für gewöhnlich ein guter Sprecher und auch wir hatten ja das Vergnügen, mit ihm zu arbeiten. Aber warum spricht er hier so merkwürdig? Irgendwie klingt er die ganze Zeit gehetzt und aggressiv, geradezu angepisst. Warum?
Naja, warum nicht? Hat er nicht allen Grund dazu? Er muss beschissene Texte sprechen und ist der einzige Profi unter lauter Amateurgumpen. Da hätte ich auch schlechte Laune.
Ja, aber muss er die an uns Hörern auslassen? Oder soll das womöglich ein Stilmittel sein? Quasi der allhassende Erzähler?
Ja, möglich. Vor allem aber ist sein Mitwirken im Hörspiel ein Fall für eine neue Kategorie unserer Kammer. Sie trägt den Namen In der Halle des Latschenheinis.
Und die sieht so aus. Der Latschenheini sitzt wie der Bergkönig bei Peer Gynt in seiner zugeschissenen Halle. Der Hall of Shame, zusammen mit all den anderen komplett talentbefreiten Mikrofonverbrechern. Also Schrotthörspiellegenden wie Björn Schwänzer, Thomas Lachs und Walter Blom.
Und der Profi, in diesem Fall Bert Stevens, hat sich leichtfertig in die Halle hineinbegeben. Nun muss er es schaffen, den Latschenheini zu bezwingen und heil herauszukommen, bevor er selbst auf ewig zum Amateursprecher wird.
Spannend. Wird es ihm gelingen? Wird er erfolgreich sein? Und wollen wir das wirklich wissen?
Nein.
Ja, ist schon schade, wenn der vermeintlich beste Sprecher direkt mies abliefert.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass die anderen das locker unterbieten. Zum Beispiel Stephanie Lorenz und Paul Simon Ramm als Reporterpaar Chloe Silverman und Christopher Storm.
Jo, oh, die sind furchtbar. Es gibt bei Sprachaufnahmen den sogenannten Nahbesprechungsklang, den man erreicht, wenn man sehr dicht am Mikro ist. Im Gegensatz zum Klang, wenn man sich in normaler Entfernung zum Mikro befindet. Ramm hat allerdings eine ganz eigene Kategorie erfunden, den selbstgefälliger Dämlack-Mupfelklang. Diesen erreicht man, indem man nackt im Mikrofon sitzt und sich während der gesamten Sprachaufnahme dort streichelt, wo es gut tut. Einziger Nachteil? Damit hat der Ramm-Dösige zwar einen vollen Klang,
klingt aber nie, als ob er wirklich vor Ort innerhalb der Szenen wäre.
Ja, quasi sein Signature-Move. Nur ist es leider die Art Signatur, wie die völlig unleserliche Unterschrift auf dem Pad des Hermes-Boten, der mal wieder keinen Stift mitgebracht hat.
Außerdem spricht der Ramman permanent bemüht cool. Dadurch kann er blöderweise keine Emotionen rüberbringen. Stephanie Lorenz hingegen spricht einfach nur Kacke und kann dadurch keine Emotionen rüberbringen.
Was immerhin beim Hörer zu einer Emotion führt, wenn auch einer negativen. Dann widmen sich die beiden der guten alten Expositions-Challenge. Endergebnis? Verdammt viel Information in völlig unrealistisch wenigen Sätzen, die sich zwei Leute ohne jeden Grund erzählen, da sie sämtliche Dinge sowieso bereits wissen. Challenge bestanden.
Im Gegensatz zu anscheinend unmöglich zu meisternden Herausforderungen, das Hörspiel vernünftig abzumischen. Die Reporter klingen nicht die Bohne so, als ob sie im Wagen säßen. Und wenn ich mich nicht irre, klingen die vorbeifahrenden Fahrzeuge so, als wäre man nicht in einem Wagen, sondern auf dessen Dach.
Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit so eine debile Utzmucke, die noch dazu viel zu laut eingespielt wird. Dadurch versteht man einiges akustisch nicht und wird komplett vom Inhalt abgelenkt. Und konzentriert man sich dann angestrengt, ist es noch schlimmer. Dann bekommt man den Inhalt nämlich mit.
Oh Gott!
Ja, der kommt auch noch vor. Und zwar nicht zu knapp. Jetzt kommt nämlich erstmal Frank Beutel, also Reverend Baker, und ist noch mieser als die beiden anderen Laiensprecher. Er warnt die Reporter, auf keinen Fall nach Little Rock zu fahren, weil da bald das Böse herrschen soll.
Wie üblich in diesen Klischeeabläufen nennt er aber keinen konkreten Grund für seine Warnung. Dementsprechend hören die beiden auch nicht auf ihn. Ich möchte nur einmal hören, dass in so einer Szene klar gesagt wird, was Sache ist und die Protagonisten wirklich umkehren.
Ja, dann wäre das Hörspiel aber noch 5 Minuten vorbei.
Ja, eben!
Beinahe eigenironisch kommt dann die nächste Frage von Ram daher.
Sind wir hier in einem schlechten B-Movie gelandet, oder was?
Nicht mal, Ramsauer. Nicht mal.
Reverend Beutelomäus steigt dann in seinen Wagen und sagt seinem Hintern Bibelverse auf. Jesaja 63, wenn ich das richtig verstanden habe. Er klingt dabei jedoch so, als ob er immer noch außerhalb des Autos wäre. Super Abmischung.
Die Reporter fahren dann nach Little Rock und steigen im Hotel ab. Dort müssen sie erstmal Speichelproben abgeben. Warum auch immer. Und machen das. Warum auch immer.
Was sehr nachvollziehbar ist, wenn ich daran denke, wie ätzend ich es schon finde, in Hotels für irgendwelche Kurtaxe-Abgaben angeben zu müssen, ob ich privat oder beruflich einchecke. Da waren ja die transsexuellen Transsilvanier in der Rocky Horror Show subtiler, denen Brad und Janet im Schloss begegnen.
Ja, nächster geiler Satz vom Ram.
Siehst du? Und das gefällt mir ja gerade so an dir. Deine Tussigkeit hält sich in gesunden und absolut ansprechenden Grenzen.
Du Charmeur! Sag mal, haben die das extra für die satanischen Verse in der Hörspielhölle geschrieben, oder was?
Du bist aber wirklich nostalgisch heute. Was war nochmal die Hörspielhölle?
Die Rezensionsseite von Patrick Holtheuler, als der noch ganz angenehm war.
Nee, das stimmt nicht.
Was? Wieso nicht?
Der war nie angenehm. Bestenfalls mal eine Zeit lang nicht völlig unangenehm.
Richtig. Apropos unangenehm. Auftritt von Stefan Pfeiffer als Mr. Clark. Auch bekannt als der unheimlich beschissen sprechende Pfeiffer von Nichtskönner Castle.
Meine Fresse, wo haben die eigentlich diese ganzen untalentierten Bunken damals herbekommen? Müsste nicht bei so vielen Amateursprechern rein statistisch wenigstens einer dabei sein, der nicht scheiße ist?
Eigentlich schon. Wobei die Meinungen über die Sprecher ja geteilt waren. Ein User mit Namen T-Rex hat 2000...
I'm the motherfucking T-Rex!
Ja, hat 2007 im Forum Hörspielfreunde das Werk rezensiert und schrieb, Bert Stevens macht tolle Arbeit und führt vortrefflich durch das Hörspiel.
Naja, wohl eher führt das Hörspiel vortrefflich vor.
Und weiter schrieb der kurzarmige Dinosaurier-Dödel, insgesamt kann ich sagen, dass ich mit der gezeigten Leistung der Sprecher sehr zufrieden bin.
Na, dann ist ja insgesamt gut. Und insgesamt ganz schön anspruchsvoll, der Herr.
Ach ja, stimmt. Das war sein Lieblingswort. Jedes Fazit begann damit.
Und was waren nochmal die Hörspielfreunde? So, insgesamt?
Ach so, ein Forum, das eine Zeit lang ganz populär war, gibt's längst nicht mehr. Beziehungsweise sollte es das besser längst nicht mehr geben, bei den drei armen Willis, die da überhaupt noch schreiben.
Naja, wobei Holtis Selbstgespräche im Guten-Morgen-Thema irgendwie Kult sind. Aber zurück zu Horror über Little Cock. Mr. Clark und seine Firma haben ein Armband entwickelt, mit dem man die Menschen, die es tragen, wahlweise von Krankheiten heilen oder aber auch manipulieren kann. Auf diese Weise sollen das Verbrechen ausgerottet und ressourcengerechter verteilt werden. Aber die Reporter haben Zweifel. Soll der Mensch wirklich Gott spielen?
Ein Hörspiel mit Botschaft, das gefällt.
Na, geht so. Jedenfalls könnte das Ganze einigermaßen interessant sein, wenn die Sprecher nicht allesamt derart unterirdisch wären. Und Stichwort unterirdisch. Sarah Silverman und der Stormpooper haben dann beide denselben Traum. Sie beobachten eine Zeremonie mit albernen indianischen Gesängen und so komischen geflüsterten Beschwörungen. Fatti Futti war das Einzige, was ich davon verstanden habe.
Und es taucht ein übersinnliches Wesen auf, der Neha Nahemada. Soll wohl so eine Art Engelsgestalt sein, hat aber leider so einen rattendämlichen 90er-Jahre-Soundscape-Hall verpasst bekommen. Wahrscheinlich eine Hommage an Detolates Blutstern von Giftstachel.
Ja, ganz schön peinlich. Der Witz ist, dass ich erst dachte, na, der Klang nimmt aber einiges von der Bedrohlichkeit des Monsters. Nur um dann zu erfahren, dass es eigentlich gar kein Monster, sondern ein wunderschönes Wesen sein soll. Das muss aber echt dazu gesagt werden.
Aus irgendeinem Grund wechselt das Hörspiel dann die Perspektive und wir hören eine Szene der Leute von Biotech Gen Dynamics. Super Idee, nachdem wir vorher alles aus Sicht der Reporter miterlebt haben.
Naja, aber wüssten wir sonst, dass die es faustdick hinter den Ohren haben?
Ja. So kompliziert war das Hörspiel bisher nicht. Eigentlich hätte nur gefehlt, dass Clark ein Schild mit der Aufschrift »Ich bin böse« trägt und ein entsprechender Tusch eingespielt wird.
Die Reporter begegnen zwei Indianern, entledigen sich ihrer Chips und Handys, mit denen sie geortet werden können, und wollen aus Little Rock fliehen. Aber nicht mit Clark und seinen Handlangern. Nee, nee, die wollen sie natürlich aufhalten, damit keiner was über die Vorgänge hier vor Ort erfahren kann.
Ganz kurz mal eben. Warum genau haben die nochmal die Reporter zu sich eingeladen, wenn sie da fragwürdige Versuche durchführen, die keiner mitbekommen soll?
Ja, das ist doch aber üblich. War doch damals bei Günther Wallraff genauso. Da hat McDonald's auch gesagt, hey Günni, altes Scheißhaus, verkleid dich mal als Türke und arbeite bei uns. Aber hinterher nicht kritisch berichten, nicht? Oder Edward Snowden, der von Präsident Obama dann noch...
Ja, schon verstanden.
Menno, wie gemein. So fühlt sich das an.
Aber auf jeden Fall super ausgedacht, Varelia. Es folgt eine Menge religiöses Gefasel, dann suchen die vier die nächste Kirche auf. Hier dachte ich erst, der Priester sollte absichtlich eine Flitzpiepe sein, aber nee, der war einfach mies gesprochen.
Wie viele noch? Und nenn mich kritisch, aber fehlt nicht eine Kleinigkeit in diesem Hörspiel mit dem Namen Horror über Little Rock? Wo ist er denn, der Horror? Ja, wo ist er denn?
Na, der kommt jetzt. Eine Gesangslehrerin bringt quasi aus heiterem Himmel ihre Schülerin um und in der Kirche stürzt sich die manipulierte Gemeinde auf vier Mitglieder ohne Armband. Meines Erachtens hätte sie sich allerdings eher auf den Pfarrer stürzen sollen, denn der ist wie gesagt ein ganz heißer Kandidat für den schlechtesten Sprecher des Hörspiels.
Hochwürden kneift ein Arschloch zu.
Schön wär's. Übrigens futtern die Gemeindemitglieder die anderen dann auch noch auf. Das Band an ihrem Arm führt neuerdings also wohl sogar auch noch zu Kannibalismus. War uns zwar neu, aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an.
Denn die Todesszenen sind unglaublich peinlich, miserabel gespielt und erneut mit übelster Utz-Utz-Utz-Mucke zugekleistert.
Und dramaturgisch ist es auch erste Sahne, die beiden Szenen direkt nacheinander rauszujürgeln.
Chris wird bei einem Fluchtversuch angeschossen. So wirkte es zumindest. In der nächsten Szene waren wir uns dann aber unsicher, ob wir uns das vielleicht doch nur eingebildet hatten. Aber nein, Paul-Simon Ramm hat es einfach nur so scheiße gespielt, dass man nicht mal mehr auf die Idee kommt, dass der eine Schussverletzung hat.
Ja, das ist immer wieder faszinierend, wie schmerzbefreit fast alle Hörspielcharaktere sind. Wenn ich bedenke, wie unangenehm es ist, wenn ich mir nur den kleinen Finger verstauche, dann würde ich lieber in der Hörspielewelt leben.
Der von Olaf Seider? Gottes Willen.
Wobei, auch nicht in der von Varelia, denn da wird mir eindeutig zu viel dummes Zeug gesülzt.
Denn nun, wo ohnehin längst alles verloren ist, beginnt der religiös-philosophische Teil des Hörspiels. Der peinliche religiös-philosophische Teil, versteht sich. Denn was hier so diskutiert wird, ist übelstes Schwarz-Weiß-Denken.
Biotech Gen Dynamics ist schlecht, weil die Firma mit ihren Chips die Menschen kontrollieren und beeinflussen will. Gut sind hingegen der Glaube an Gott und das Christentum. Klar, da wurde ja noch nie jemand kontrolliert. Und der freie Wille wird gerade bei den Katholiken extrem groß geschrieben.
Da schämt man sich ja beim Zuhören, wie hier die Manipulation der Firma verteufelt wird und gleichzeitig der Hörer in Richtung Christentum manipuliert werden soll.
Wir hätten da auch noch ein paar besonders debile Zitate aus dem Hörspiel. Bock drauf?
Bitte, als ob unsere Hörer einen freien Willen hätten.
Ein Süchtiger, der Gott um Hilfe bittet und befreit wird, ist ein Zeuge für einen liebenden, lebendigen Gott, der eingreift, wenn Frau oder Mann ihn darum bittet. Sie oder er ist dann ein Licht für alle anderen Menschen, das der Fürst der Finsternis durch Kontrolle mehr und mehr verdunkeln will. Das wird wirklich so im Hörspiel gesagt.
Soeben hat der Heilige Geist aus euch gesprochen.
Wenn du auf deinen Verstand vertraust, dann wählst du vielleicht dieses Zeichen und rettest dich für eine kurze Zeit. Aber wenn du das tust, vor dem die meisten Menschen unbeschreibliche Angst haben, dann stellst du dich mit deinem Leben dem Licht Gottes und fragst den großen Geist selbst, was er von dem Leben hält, das du führst.
Hallo, Mr. Arschgesicht, hier spricht Gott. Du fragst mich, was ich von dem Leben halte, das du führst? Ja, nichts! Hör auf, solche beschissenen Hörspiele zu produzieren, Ram!
Amen.
Tja, und nach dem religiösen Bockmist endet dann das Hörspiel. Die Reporter und die Indianer ergeben sich in ihr Schicksal und werden von der Firma oder dem Militär oder wem auch immer abgeknallt. Immerhin etwas.
Damit ist alles vorbei. Oder auch nicht. Denn die letzten Worte des Hörspiels lauten:
Das Ende oder ein neuer Anfang. Farelia, entscheide selbst.
Fein, dann sage ich kein neuer Anfang. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein weiteres Hörspiel von Farelia Records.
Und siehe, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das Label gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr. Was den untalentierten Rammler jedoch nicht davon abhält, hin und wieder weitere Hörspiele für Verlage wie Toggelong zu produzieren.
Und in seiner Heimatstadt Neuhausen führt er zusammen mit seiner Frau Jessica Märchen auf. In der sogenannten Theaterschachtel. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Was kann man bei Theaterstücken für kleine Kinder schon falsch machen?
Ha, alles.
Wieso?
Warte mal. Hier, die Pforzheimer Zeitung vom 12.10.2015. Hatte ich zufällig aus dem Lady Bedfords Archiv mit aufs Klo genommen. Da steht: Vorstellung der Kasperei in Neuhausen hinterlässt viele Fragezeichen. Die kleinen Besucher verstanden wenig. Quasi aus dem Nichts fielen Worte wie Pegida, Sponsoring-Vertrag oder Copyright. Erwachsene tauschten ungläubige Blicke. Handlungsstrang wurde ständig von intellektuellen Dialogen und Monologen gesprengt. Und die Handlung wirkt keineswegs durchdacht und erst recht nicht kindgerecht. Selbst für Erwachsene wirkt sie teilweise verworren.
Ja, da bekommt man doch das Gefühl, es bräuchte bald auch noch die Theaterkammer des Schreckens.
Ja, die machst du dann aber alleine. Mir reicht schon meine weichkotige Omme von dem ganzen Hörgeficke immer.
Fazit. Geht's noch blöder? Was für ein in jeder Hinsicht misslungenes Werk. Inhaltlich unausgereift, mit schwacher Dramaturgie und besonders durch den religiösen Eifer geradezu abstoßend. Wer will schon von einem Hörspiel missioniert werden? Und dann noch von so einem?
Der Sound ist scheiße, die Musik zum Kotzen und die Sprecher sind, grob zusammengefasst, igitti-gitti-gitti-git. Und der einzige Profi sticht durch die seltsame Erzählerart sogar noch unangenehm hervor.
Wer sich das freiwillig anhört, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Vielleicht, weil er so ein geiles Armband trägt.
Fress.
Ich meine ja nur.
Und doch bin ich, wie gesagt, bei diesem Hörspiel ein wenig nostalgisch geworden. Denn so schlecht es ist, sowas wird heute gar nicht mehr produziert.
Und das ist auch gut so.
Ja, naja, und dann wieder nicht. Hm. Denn dieses Hörspiel ist schon etwas Besonderes und geht immerhin ein inhaltliches Risiko ein. Das ist in Zeiten der Pobotisierung der Hörspielbranche, in der nur noch durchschnittliche Stangenware erscheint, komplett verloren gegangen. Die Ausreißer nach oben und nach unten fehlen. Und zwischen all den Sherlocks, Van Dusens und Oscar Wildes sollte doch Platz sein für ein Hörspiel, das sich wirklich etwas traut. Ein Hörspiel, das mehr will und entweder grandios gelingt oder ebenso grandios scheitert.
Dann wämms es doch.
Ach ja. Und ich muss sagen, wenn man es so hört und sieht, wer alles an der Produktion... Aber so lässt sich eigentlich auch das gesamte Schaffen dieses semi-professionellen... Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit so eine debile Utzmucke, die noch dazu viel zu laut eingespielt wird. Was? Wird?
Die Reporter fahren dann nach Little Rock und steigen im Hotel ab. Dort müssen sie erstmal Speichelproben. Wie üblich in diesen Klischee-Abläufen nennt er aber keinen konkreten Grund für seine Warnung. Dementsprechend hören die beiden auch nicht auf ihn. Wollten wir da nicht überall diese Verkehrsschilder mit Achtung Falle aufstellen? Ah. Wie üblich...
Wie übel, er wurde geboren.
Das ist nicht hilfreich. Die Rezensionsseite von Patrick Holtheuer. aber Patrick hatten wir, oder?
Ja. Ja.
Die Rezensionsseite von gut, dass ich vorher nachfrage. Auftritt von Stefan Pfeiffer als Mr. Clark. Auch bekannt als der unheimlich beschissene sprechende... Eigentlich schon. Wobei die Meinungen über die Sprecher...
Aber zurück zu Horror über Little Cock.
Gerade noch gesehen.
Sie beobachten eine Zeremonie mit albernen... Sie beobachten eine Zeremonie mit albernen indianischen Gesängen und so komisch Sie beobachten eine Zeremonie mit albernen indianischen Gesängen und so komischen geflüsterten Beschwörungen. Fatti Futti war das Einzige, was ich davon verstand. So Fatti Futti war das. Also Fat. Nee.
Aus irgendeinem Grund wechselt das Hörspiel die Perspektive und wir hören eine Szene der Leute von Biotech Gendynamics. Und dramaturgisch ist es auch super, die beiden Szenen direkt nacheinander rauszujürgeln. Ja, das ist wie immer faszinierend, wie
Oh, Ferdi Fesel mit seinem Anlasser.
Mit seinem Loser-Jodler, ja.
Ja.
Biotech Gendynamics ist schlecht, weil die Firma mit ihren Chips, die Mann!
Chipmunks!
Chip. Ja. Chip und schlecht.
Oh, klingt wieder so eine neue Riesenburg-Serie.
weil schlecht drin vorkommt, ja.
Ja, hast du recht. Ganz billig.
Biotech Gendynamics ist. Boah, scheiß, ist ein Scheißwort.
Richtig. Stand da nicht früher was an.
Ja.
Oh, der hat sich jetzt erst los. Das ist wie Fracking. Durch dieses Gelache haben sich jetzt die Permschichten hier unten haben sich offenbart und dann kommt das Erdgas raus.
Tief aus dem Unterbau.
Ja, die Edelgase.
Das ist in Zeiten der Pobotisierung der Hörspielbranche, in der nur noch durchschnittliche Stangenware erscheint, komplett verloren gegangen.
Das ist Geeking hier.
Genau.